Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute analysieren wir das Formel-E-Wochenende aus der Hauptstadt von Indonesien in Jakarta. Von einem Überraschungssieger, Dan Ticktum, bis zum Desaster von DS und Maserati haben wir wieder einige Themen in dieser Folge zu besprechen. Dabei wie immer die Erkenntnisse aus Indonesien und die Sieger und Verlierer. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, ein intensives Wochenende stand an in Jakarta in Indonesien und vor Ort war auch Tobi Wirtz. Hallo Tobi erstmal dafür.
Hallo Luca, grüß dich.
Wie war das Rennwochenende für dich in Jakarta? Kannst du so ein bisschen auch unseren Reiseführer widerspielen? Denn das war ja dann doch sicherlich auch aufgrund dessen, was wir auch klimatisch wieder erlebt haben, sehr, sehr anspruchsvoll, kann ich mir vorstellen.
Och, es ging eigentlich, um ganz ehrlich zu sein. Also die Temperaturen waren ähnlich wie hier, was natürlich daran liegt, Indonesien liegt auf der Südhalbkugel, also da ist jetzt tendenziell Winter, obwohl das ja in den Tropen natürlich immer sehr relativ ist. Aber ich bin hier losgefahren bei 30 Grad, in Jakarta waren es auch um die 30 Grad. Aber was natürlich einen riesengroßen Unterschied gemacht hat, ist die Luftfeuchtigkeit. Das ist da einfach nochmal 3 Nummern schlimmer, als man das hier im Sommer kennt. Hier ist es ja überwiegend trockene Hitze, da haben wir in Jakarta genau das Gegenteil gehabt und das hat auch durchaus Kräfte gekostet. Dafür war natürlich das Media Center stark klimatisiert, möchte ich mal ausdrücken. Also ich habe es tatsächlich erlebt, ich bin aus dem Media Center rausgegangen und kaum draußen angekommen, ist mir die Brille beschlagen, weil der Temperaturunterschied so heftig war. Aber an und für sich hat Spaß gemacht, der Trip, auch wenn ja ich doch knapp 26 Stunden jeweils unterwegs war. Und sollten wir Jakarta nochmal im Rennkalender haben, könnte ich mir durchaus vorstellen, nochmal zurückzufahren.
Also auch für euch da draußen vielleicht mal eine Reise wert, wenn ihr sowieso mal Bock habt, vielleicht nach Indonesien zu fahren. Wie ich gelesen habe oder mich ja auf das Rennwochenende auch so ein bisschen vorbereitet habe, wird das ja vielleicht in Zukunft nicht mehr die Hauptstadt sein, aber das ist nochmal ein anderes Thema, denke ich mal, für eine andere Folge. Und in dieser Folge schauen wir aber erstmal, was dieses Rennwochenende zu bieten hatte, nämlich das Jakarta-Rennwochenende gibt's jetzt im Rückspiegel.
Überraschung im Qualifying. Weder Oliver Rowland noch einer der beiden Porsche-Fahrer schafft es in die Duelle. Der WM-Vierte Taylor Barnard könnte profitieren, verliert das Finale aber gegen Jake Dennis.
Während Antonio Felix da Costa 9. ist, gehen Oliver Rowland und Pascal Wehrlein nur von den Plätzen 16 und 17 ins Rennen. Der Deutsche nach einer Gridstrafe wegen zu langsamen Fahrens im Qualifying.
Im Rennen dominiert Dennis dann, bis es auf der Startzielgeraden zu einer Berührung mit Nyck de Vries kommt, der vor Dennis rüberzieht und seinen Frontflügel überfährt. De Vries bekommt dafür 10 Strafsekunden aufgebrummt.
Beide können zwar weiterfahren, aber das Safety Car kommt auf die Strecke, damit die Trümmer geborgen werden können.
Nach der Rennfreigabe kämpfen die beiden Mahindras mit Dennis um den Sieg, bis Jake Hughes stehen bleibt, Full Course Yellow.
Als das Rennen wieder freigegeben wird, beschleunigt Dennis nicht mehr. Ein technischer Defekt verhindert die Deaktivierung des Begrenzers. Dennis fällt ans Ende des Feldes zurück.
Dann rollt plötzlich auch De Vries aus. Außerdem schlägt Van Dorn nach einem Defekt hart in die Tech-Pro-Barriere ein. Erneut gibt es eine Full Course Yellow.
Mortara hat gerade seinen Attack-Mode aktiviert und ist hinter Ticktum zurückgefallen. Durch das Tempolimit von 50 km/h verpufft sein Vorteil jedoch.
Als das Rennen wenige Runden vor Schluss wieder freigegeben wird, haben alle Fahrer genug Energie, um Vollstrom bis zum Ende zu fahren. Attack Mode hat auch vorne niemand mehr übrig.
Obwohl Mortara klar schneller ist als Ticktum, geht er kein Risiko mehr ein. Es gibt keine Verschiebung mehr. Damit ist die Sensation perfekt. Ticktum gewinnt vor Mortara und Nico Müller.
In der Fahrer-WM bleibt vorne alles wie gehabt. Ticktum schiebt sich aber jetzt auf Platz 5 nach vorne.
Bei den Teams baut Porsche dank Platz 4 für Felix da Costa die Führung aus. Bei den Herstellern kommt Porsche bis auf 4 Punkte an Nissan heran. Sechzig Rennen hat es gedauert für Dan Ticktum und jetzt ist es passiert. Der erste Formel-E-Sieg länger musste bisher keiner warten dafür, dass er dann den besten Platz auf dem Podium einnehmen konnte. Und das mit einem hoch erfreuten Sieger. Und vor allen Dingen hat das Team Cupra Kia ja auch lange warten müssen. Zwar der erste Sieg jetzt auch unter dem Namen, aber das Grundteam ja schon lange bestand in der Formel E. Und Dan Ticktum, müssen wir ja ehrlich sein, Tobi, der hat in den letzten Rennen eigentlich so ein bisschen darauf angeklopft und ist darauf ankommen lassen, bis es dann mal wirklich mit Platz 1 klappt.
Ja, wenn man jetzt nur die 5 Rennen, die in Asien jetzt stattgefunden haben, beide Läufe in Tokio, beide Läufe in Shanghai und der Lauf in Jakarta, dann hat Ticktum die meisten Punkte von allen geholt. Du hast es gesagt, das Team ist schon lange dabei, der letzte Sieg ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Am 6. Juni 2015 in Saison 1 gewann Nelson Piquet Jr. in Moskau. Mehr als 10 Jahre sind vergangen und das Team darf endlich mal wieder einen Rennsieg feiern. Dan Ticktum hochoffiziell jetzt Formel E Rennsieger. Den Grundstein hat er quasi schon im Qualifying gelegt. Platz 4 hat er da erreicht, zweite Startreihe. Im Rennen, muss man sagen, ist er dann solide gefahren, hat sich aus größeren Scharmützeln rausgehalten. Und kommen wir natürlich später noch drauf zu sprechen, er hatte natürlich auch ein wenig Glück. Und am Ende steht er da tatsächlich ganz oben auf dem Podium, zum ersten Mal in seiner Formel-E-Karriere. Ticktum, muss man sagen, der ist ja in den vergangenen Monaten von der Formel E auch so ein bisschen als neues Aushängeschild aufgebaut worden. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Serie auf Prime Video zurück, Formula E Driver, wo er einer von 4 Piloten war, der da gecovert wurde. Für Ticktum ist das nach 3 Jahren am Ende des Feldes, auch mit dem Team, im Endeffekt nichts anderes als der Lohn für die harte Arbeit, die nicht nur er, sondern auch wirklich alle Leute in seinem Team geleistet haben in der Zeit. Und besonders interessant finde ich, Teamchef Alex Hui hatte mir bei einem Interview in Monaco schon gesagt, dass das Auto richtig stark ist und dass es seiner Meinung nach in der Lage ist, ein Rennen zu gewinnen. Und so ist es tatsächlich jetzt gekommen. Hier nochmal die Aussage von Alex Hui, damals aus Monaco, Anfang Mai.
The experience is actually very, very good. So yes, we don't have exactly the same car as they have. But I think you guys see some, in some races, we are actually as competitive as Porsche factory team or quicker than Andretti in a few occasions. So we believe this car is fully capable if you win a race.
Und das hat sich jetzt in Jakarta tatsächlich auch bewiesen. Dan Ticktum gewinnt sein erstes Formel-E-Rennen, kommt damit auf 80 WM-Punkte diese Saison. Ja, wo wir bei dem Thema sind, müssen wir aber leider auch mal einen Blick auf seinen Teamkollegen werfen, David Beckmann. Ich glaube, da zeigt Ticktum was mit der Porsche-Hardware von 2023. Da ist der Antrieb ja entwickelt worden, möglich ist, besonders im Vergleich mit Beckmann, denn im Qualifying steht es 8-3 für den Briten, im Rennen 11-1 nach 12 Läufen und nach WM-Punkten 80-0. Ja, natürlich hat Ticktum, muss man sagen, auch ungefähr 4-mal so viel Formel-E-Erfahrung wie Beckmann, aber man sieht ja zum Beispiel bei McLaren, wo Taylor Barnard deutlich stärker ist als Sam Bird, dass das auch in der Formel E nicht immer entscheidend sein muss. Und daher die Frage an dich, Luca, lässt das die Leistung von David Beckmann vielleicht nochmal schwächer dastehen, als sie eigentlich ist?
Ja, ist schwierig zu sagen. Ich finde, David Beckmann, die Situation muss man vielleicht von zwei Seiten sehen. Du hast es angesprochen, McLaren mit Taylor Barnard, da kam einer wie Phönix aus der Asche und ist direkt in die Formel E eingeschlagen. Bei David Beckmann ist es anders, aber vielleicht muss man einfach so ein bisschen sehen, Beckmann, so viele Rennserien oder Saisons ist jetzt die letzten Jahre nicht gefahren. Bei Taylor Barnard ist es dann doch noch was anderes. Ist ja in den Junior-Serien ja immer ganz gut dabei gewesen und immer gefahren. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen von Rennerfahrung oder einfach vom Flow reden, dem vielleicht der Deutsche aktuell vielleicht selbst zur Halbzeit der Formel E halt eben fehlt. Kann sich natürlich im zweiten Abschnitt jetzt noch ändern in Richtung Ende der Saison. Aber klar, Dan Ticktum, finde ich, da ist die Erwartung halt groß, dass er besser abschneidet als David Beckmann. Aber so extrem hätte ich das tatsächlich auch nicht erwartet und zeigt, wie du es schon angesprochen hast, was Porsche Hardware dann doch so leisten kann, dann doch vielleicht nicht unbedingt bei einem Top-Top-Team wie Cupra Kia ist. Aber die machen halt aus sehr wenig sehr viel im Falle mit Dan Ticktum in dieser Saison.
Ich glaube aber auch, dass David Beckmann jetzt langsam auch mal zumindest so ein bisschen liefern muss, denn es ist leider so, Motorsport ist halt nun mal auch ein Ergebnissport und er hat jetzt in 12 Saisonrennen noch kein einziges Top-10-Ergebnis zu Buche stehen. Das ist mit dem Antrieb, der tatsächlich in der Lage ist, Rennen zu gewinnen, einfach auch zu wenig. So gern ich ihn mag, sehr sympathischer Typ, mit dem ich mich auch gerne unterhalte. Aber langsam fürchte ich, wird's eng, wenn er nächste Saison auch weiterhin Formel E fahren will.
Ich glaube, bei ihm brauchen wir da nicht drüber zu spekulieren, ob er nächstes Jahr in der Formel E dabei ist, nämlich über Jake Dennis. Der dominierte zwar, aber hat am Ende kein Glück. Die Pole Position, die er einfuhr, dann 21 Führungsrunden, die er auf seinem Konto stehen hat, aber dann am Ende nur Platz 17, dass die Zahlen aus Indonesien für ihn. Dennoch muss man sagen, bis dato, bis zur Kollision mit Nyck de Vries, ist er ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Eigentlich fast unantastbar hat das zeitweise gewirkt.
Kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat die Führung lediglich dann abgegeben, als er den Attack-Mode aktiviert hat, ist dann mit Attack-Mode an Edo Mortara vorbeigefahren, hat sich die Führung wiedergeholt und ja, dann kam Nyck de Vries. Der hatte auch Attack-Mode geholt, aber hatte länger Attack-Mode als Jake Dennis. Jake Dennis hat sich zuerst noch auf der Stadtzielgeraden gegen de Vries verteidigt. Ziemlich aggressiv, kann den Niederländer so hinter sich halten. Eine Runde später ist de Vries dann aber noch näher dran am Heck, zieht auf der Stadtzielgeraden an der Außenseite vorbei und vor der Bremszone zieht er dann wieder rüber vor Jake Dennis, ist allerdings noch gar nicht komplett an den Briten vorbei. De Vries berührt den Frontflügel des Andrettis, der in Dutzende Teile zersplittert. Beide können zu dem Zeitpunkt noch weiterfahren, aber da sehr, sehr viele Einzelteile des Flügels auf der Strecke liegen, kommt das Safety Car raus. Die Rennkommissare haben sich die Szene natürlich angesehen und sind auch der Meinung, De Vries hat die Kollision alleine verschuldet und es war zusätzlich auch noch ein potenziell gefährliches Manöver. Deshalb sprechen sie eine Zeitstrafe von 10 Sekunden aus, mehr als die sonst üblichen 5, wenn es zu einer, ich sag mal, normalen Kollision kommt. Aber nichtsdestotrotz, auch mit diesem Frontflügelschaden hätte Jake Dennis in meinen Augen das Rennen trotzdem gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Es gab dann nämlich noch ein weiteres Problem. Nachdem Jake Hughes stehen geblieben ist, gab es eine Full Course Yellow und die wurde relativ schnell wieder aufgelöst. Das Auto von Hughes wurde geborgen und das Rennen wieder freigegeben. Aber Jake Dennis hat einfach nicht beschleunigt, sondern ist weiter mit Tempo 50 gefahren und ist so ans Ende des Feldes zurückgefallen. Ein Elektronikproblem hat dafür gesorgt, dass er den Limiter nicht abschalten konnte. Erst nach einem Neustart des Autos konnte er den Wagen wieder mit Rennspeed bewegen. Und das hat er selbst dazu gesagt.
Could you describe especially the situation with Nick when fighting for P1?
Well, to be honest, I don't really think there's much to say. I think the outboard and the onboard shows everything what needs to be said. And obviously, a very dangerous move from his half. Thankfully, I could continue, and at still a good rate. Obviously, my car wasn't in the best condition afterwards, but we were salving something. But yeah, very, very dangerous move, and lucky that none of us got hurt.
Could you describe what happened after when you fall backwards?
Oh yeah, we just had a small issue what we're still investigating. I'm not fully too sure what it was or anything like that. So yeah, we just need to analyse if something happened. Well, something did happen. But yeah, how do we make sure it doesn't happen again?
You did a power cycle and were able to continue?
Yeah, kind of like that, yeah.
Perfect, thank you very much.
Ja, das eben Jake Dennis hat alles nochmal erklärt, aber da kommen wir zu etwas, was zumindest Gerüchten zufolge kein direktes technisches Problem handeln soll beim Wagen von Jake Dennis, dem Andretti. Tobi, nimm uns da mal so ein bisschen mit, weil die Formel-E-Fahrzeuge haben ja üblich, aufgrund dessen, weil wir Full Course Yellow haben und die Boxengeschwindigkeiten ja hier und da und dann doch immer, wie es unterschiedlich sind, ja zwei Limiter in ihrem Auto.
Genau, so wie du sagst, ist es. Es gibt zwei verschiedene Limiter im Formel-E-Auto, einen für die Full Course Yellow, einen für die Boxengasse. Obwohl es in den meisten Rennen dasselbe Tempolimit ist, gab es in der Vergangenheit bereits Unterschiede. Zum Beispiel in Zürich, da galt 30 km/h in der Boxengasse, wo es in der Boxengasse Kopfsteinpflaster gab. Das Vorgehen ist so, man drückt auf den Knopf, damit wird das Tempolimit aktiviert und da drückt man nochmal auf denselben Knopf und das Tempolimit wird ausgeschaltet. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass es denkbar wäre, dass Jake Dennis den Knopf für die Full Course Yellow gedrückt hat, um den Limiter zu aktivieren. Als die Full Course Yellow aufgehoben wurde, könnte es aber so sein, dass er den Knopf für den Boxengassenlimiter gedrückt hat. Oder halt andersrum. Das wäre auch denkbar. Dadurch kam das Auto wohl in einen Zustand, in dem es nicht umgehen konnte und deshalb musste er den Power Cycle machen, um wieder auf normale Geschwindigkeit zu kommen. Ich muss allerdings sagen, das sind aktuell nur Gerüchte. Ein allgemeines Softwareproblem mit dem Limiter hätte in meinen Augen aber schon längst auffallen müssen, denn die Fahrer drücken die Knöpfe ja häufiger mal. So zum Beispiel die Full Course Yellow wird in jedem ersten freien Training geprobt und in der bisherigen Saison gab es nicht ein einziges Mal ein Problem mit dem Porsche-Antrieb bei einer Full-Course-Yellow-Übung oder bei einer echten Full-Course-Yellow. Und wenn es dann grundsätzliches Problem gäbe, dann denke ich, hätte das wahrscheinlich schon auffallen müssen. Oder denkst du nicht auch, Luca?
Ja, ich denke auch. Also klar, in der Hektik, dass man da mal vielleicht zwei Knöpfe gedrückt hat oder zwei unterschiedlich gedrückt, das ist vielleicht mal so. Deswegen, es ist nur Gerücht, es ist einfach nur Spekulation. Aber ja, das ist schon sehr, sehr unglücklich, muss man sagen. Egal, ob es jetzt vielleicht sein Fehler war oder vielleicht doch ein Softwareproblem. Aber wie du schon gesagt hast, wenn das noch nie aufgetreten ist, dann war es vielleicht dann doch ein Bedienfehler. Aber vielleicht kriegt man das Problem ja, was vielleicht ja auch beim Fahrer liegt oder wer weiß wo, ja dann beim nächsten Mal wieder gelöst. Weil ein zweites Mal möchte das er sicherlich nicht nochmal erleben.
Ja, nicht nur er. Und ich denke, da spreche ich für alle 6 Porsche-Fahrer, die wir im Feld haben. Das möchte keiner erleben. Fakt ist aber auch, Jack Dennis, der dominante Fahrer des Wochenendes, souverän die Pole Position geholt, im Rennen sehr, sehr viel geführt, war in meinen Augen klar auf dem Weg zum Sieg, konnte sich nur selber schlagen oder von der Technik geschlagen werden. So ist es dann tatsächlich gekommen. Ist natürlich in einer Saison, wo es bislang noch nicht so gut für Andretti und noch nicht ganz so gut für Jack Dennis lief, eine weitere vergebene Gelegenheit von daher. Aber es sind ja auch noch 4 Rennen in Anführungszeichen. Davon 2 in Berlin und 2 bei Dennis Heimrennen in London. Vielleicht schafft er es ja nochmal an die Leistung aus Jakarta anzuknüpfen.
Und an diese Leistung möchte Mahindra sicherlich auch anknüpfen beim nächsten Mal. Man hatte den Doppelsieg vor Augen, aber ja, so richtig glücklich ist man wahrscheinlich nicht bei beiden Fahrern. Einer Nyck de Vries und der andere davon Edo Mortara, der zwar 18 Punkte für den zweiten Platz erhalten hat. Für Mahindra muss man vielleicht sagen, ein gutes Ergebnis. Der Schweizer zum ersten Mal auf dem Podium in der Gen 3 Ära, nachdem er 2022 in Seoul gewonnen hatte, ist man insgesamt beim Team nicht ganz so zufrieden. Tobi, erklärst du uns das mal bitte? Ich meine, klar, De Vries ja an Dennis dran gewesen, da gab es die Kollision und die 10-Sekunden-Strafe. War denn ein Doppelsieg, sage jetzt einfach mal so, wirklich realistisch? Hätte man Jack Dennis da auch schlagen können?
Das ist eine gute Frage. Wie auch immer das Problem bei Dennis ja verursacht wurde, man hätte ihn ja so und so geschlagen mit beiden Autos, dadurch, dass er ans Ende des Feldes zurückgefallen ist. Noch kurz zu Mortara, ist der erste Podestplatz, den er für Mahindra erzielt hat. Das zweite Mahindra-Podium in dieser Saison. Und Mortara meinte nach dem Rennen, dass er für das Team ein wenig enttäuscht sei, weil mehr drin gewesen wäre. Zwischenzeitlich haben beide Mahindra auch in Führung gelegen, als Jack Dennis den Attack-Mode geholt hatte. Mahindra-Doppelsieg wäre vielleicht möglich gewesen, den gab es in der Formel E noch nie, muss man dazu sagen. Aber eine Verkettung unglücklicher Umstände hat dafür gesorgt, dass es am Ende in Anführungszeichen nur Platz 2 für Mortara wurde. Nyck de Vries ausgerollt, der Unfall von Stoffel van Dorn quasi zeitgleich. Das hat Mortara 2 Minuten seines Attack-Modes gekostet. Der fuhr da gerade im Windschatten von Dan Ticktum und ich bin mir sicher, wenn die beiden 30 Sekunden später auf die Startzielgeraden gefahren wären, dann wäre er locker mit dem Attack-Mode vorbeigezogen. Hätte, wenn und aber, zählt nicht. Fakt ist, Full Course Yellow kam, damit verlor er die Zeit seines Attack-Modes und war dann hinter Ticktum. Von daher, er hatte keine Chance mehr vorbeizukommen. Nochmal kurz zu Nyck de Vries. Die 10 Sekunden, die er als Zeitstrafe bekommen hat, da war er der Meinung, die hätten ihn nicht daran gehindert, ein gutes Ergebnis einzufahren. Aber das war auch kurz darauf Makulatur, denn er musste das Auto in Führung liegend mit diesem defekten Inverter abstellen. Auch ich habe mit Nyck de Vries nach dem Rennen gesprochen und das hat er mir gesagt.
Race was looking good, quite a long time. And first situation, the contact with Jack Dennis. How can you describe it from your point of view?
I think it was a great race. We've had a good day overall as a team. We put both cars in the duels. We had very strong pace in the race, and I think we did all the right steps that were needed to fight for the victory. At the end, after the last attack mode, we were six seconds in the lead with quite some laps to go, and I felt like we had very strong pace. So even though we had a penalty, I felt we could have still scored a very good result. Don't want to say that no, we could have still do the job, but we still had a great opportunity. And yeah, I mean, a penalty is what it is. It's not my decision. The stewards are the judges of our races, and yeah, I accept that.
Okay, you accept it. Perfect. Can you tell us something about the situation when you stopped the car on track?
As I said, the DC-DC broke, so okay. I had no brakes anymore.
Ja, das Nyck de Vries dazu, interessanterweise, dass er dann nicht so direkt auf den Unfall eingegangen ist, hat einfach nur gesagt, dass er die Strafe akzeptiert. Tobi, du hast ja mit ihm direkt gesprochen, also hat ja in dem Sinne eigentlich direkt Einsicht gezeigt und nicht großartig irgendwie anders argumentiert.
Auch wenn er es nicht sagen wollte, das kommt ziemlich einem Schuldeingeständnis gleich. Das ist, ja, da sagt er, die Rennkommissare sind diejenigen, die entscheiden und sie haben es so entschieden und ich akzeptiere das. Jemand, der sich ungerecht behandelt fühlt, der äußert sich anders, glaube ich. Und ich glaube, so können wir es zusammenfassen, so können wir es an der Stelle stehen lassen. Unnötige Aktionen in meinen Augen, vollkommen unnötig. Er war vorbei. Warum er da noch drüber zieht, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Er war auf der Ideallinie, muss man ja dazu sagen, haben wir bislang noch gar nicht im Detail gesagt. Neben der Ideallinie war die Strecke unheimlich dreckig. Das heißt, da konnte man sowieso unter normalen Umständen kaum fahren, geschweige denn sich gegen jemanden, der einen Attack-Mode hatte, verteidigen. Von daher absolut unnötig, die Aktion von de Vries. Spielt am Ende keine Rolle. Ich denke, der Inverter wäre auch ohne die Kollision kaputt gegangen. Aber Strafe in meinen Augen gerechtfertigt. Und ich glaube, Nyck de Vries widerspricht mir da auch nicht.
Da haben wir fast das Podium komplettiert. Zwei von dreien haben wir schon besprochen, aber kommen wir mal zum dritten, nämlich Nico Müller. Der Schweizer holt sein zweites Formel-E-Podium überhaupt nach Valencia 2021, damals noch für das heutige Penske-Team Dragon Racing. Und das trotz ja eher mittelprächtiger Ausgangssituation, Startplatz 13. Aber ich würde mal sagen, hören wir mal selber, was er dazu sagt.
Nico, erstmal herzlichen Glückwunsch.
Merci.
Erstes Podium im neuen Team, zweites Podium überhaupt in der Formel E, das erste seit Valencia 21, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Wie fühlst du dich?
Gut. Ja, ich glaube, das haben wir verdient nach viel harter Arbeit und wieder einer sehr guten Rennpace. Das war wieder die Basis, um es überhaupt bis nach vorne zu schaffen. Strategisch auf der richtigen Seite gewesen, gute, wichtige Moves am Anfang des Rennens machen können, als noch nicht wirklich Attack-Mode ein Thema war und davor gekommen in die Top 10. Drum. Ja, sehr happy fürs ganze Team und hoffentlich können wir das Momentum aufrechterhalten.
Es war ja eigentlich ein bisschen überraschend, dass du auf einmal da vorne aufgetaucht bist. Ja. Hast dich ja früh in die Top 10 vorgearbeitet und dann auf einmal brach so ein bisschen das Chaos aus, kann man glaube ich so sagen. Wie sah das aus Fahrersicht aus?
Ja, ich glaube, irgendwann reißen die Geduldsfaden, ne, bei gewissen Leuten und das ist immer eine Frage der Zeit, wann es soweit ist. Und da musst du versuchen, eben auf deine Gelegenheit zu warten. Und ein paar haben sich selber eliminiert, ein paar haben Fehler gemacht und sicherlich haben wir heute den richtigen Kompromiss zwischen Risiko, weil wenn du überholen willst, muss immer ein bisschen Risiko gehen, und einen kühlen Kopf bewahren gefunden. Von dem her, ja, sehr zufrieden.
Ja, ein sichtlich gelöster Nico Müller. Und man muss sagen, lange hat es nun jetzt auch wirklich mit dem ersten Podium dieser Saison gebraucht. Und Tobi, dazu die Frage, verdient in diesem Rennen, aber verdient auch so grundsätzlich für die Saison das erste Podium für Nico Müller mit Andretti?
Ja, auf jeden Fall. Man muss ja sagen, in Monaco hat er quasi durch einen technischen Defekt des Pitboost-Ladegeräts einen sicheren Sieg verloren. Von daher, das richtig gute Ergebnis für Nico Müller war in dieser Saison schon überfällig. Gut, muss jetzt sagen, in Jakarta war er jetzt keiner der drei schnellsten Fahrer, hat er natürlich auch, ähnlich wie Ticktum, ein bisschen Glück gehabt. Aber in diese Position muss man sich ja auch erstmal bringen, dass man davon profitieren kann, dass die anderen die Sachen falsch machen, Unfälle bauen oder vielleicht technische Defekte haben. Von daher richtig starke Pace gezeigt. Die Schwäche ist nach wie vor, sagt er auch selber, das Qualifying, da muss er sich definitiv noch ein bisschen steigern. Und wenn ihm das auch in Berlin und London gelingen sollte, dann sehe ich keinen Grund, warum man Nico Müller nicht vielleicht ein zweites Mal oder vielleicht sogar nur ein drittes Mal in dieser Saison auf dem Podium sehen werden. Oder was denkst du?
Also zum Thema vielleicht nicht der Schnellste, aber der einfach ohne Fehler durchkommt, hat sich so ein bisschen wahrscheinlich an seiner Langstreckenvergangenheit zurückerinnert. Also da muss man auch vielleicht nicht immer der Schnellste sein, aber wenn vor an ihm einen Fehler passieren oder Leute ausfallen, dann muss man eben zur Stelle sein. Und das ist ihm ja diesmal tatsächlich gelungen. Sonst war er tatsächlich ja immer so ein bisschen das Opfer technischerseits oder mit anderem Pech besiegelt worden. Und wie du schon sagst, ähnlich kann man sagen, er den Flow mitnimmt, wie es bei anderen teilweise ja auch aussieht im Fahrerfeld. Dann kann da einiges gehen und vielleicht sehen wir ihn schon beim nächsten Rennen und das in Berlin ja wieder auf dem Podium. Das würde sicherlich ja auch die deutschsprachige Racing-Community dann auch in Berlin freuen. Wenig Freude gab es hingegen bei den Stellantis-Teams. Eher war es ein Desasterwochenende. Null Punkte für jeweils beide, nämlich für Maserati MSG Racing und auch für DS Penske. Und damit kann man fast schon sagen, außer Spesen nichts gewesen in Indonesien. Die Ursachen waren ja sehr unterschiedlich, Tobi. Nimm uns da mal so ein bisschen mit bei DS Penske und auch bei Maserati. Ja, unterschiedlich können die Welten ja in dem Sinne, wie es passiert ist, nicht anders sein. Aber am Ende war das Ergebnis ein gleiches.
Das Ergebnis waren null Punkte. Beide DS Penske in Unfälle verwickelt, auch da unterschiedlich. Der eine Fahrer ist es selber schuld gewesen, Jean-Eric Vergne. Der andere Fahrer konnte relativ wenig dafür, Max Günther. Bei Vergne war es so, er hatte sich als erster Fahrer den Attack-Mode geholt und hat sich dann verbremst und dabei Mitch Evans getroffen. Der Frontflügel des DS Penske ging zu Bruch, er musste an die Box kommen und den Frontflügel wechseln lassen. Max Günther hingegen war eigentlich unschuldig an seinem Ausfall. Er wurde von Oliver Rowland in die Mauer gedrängt und das hat er mir nach dem Rennen dazu gesagt.
Erzähl mal, wie war die Situation aus deiner Sicht?
Ja, natürlich gebrauchter Tag. Im Rennen nicht viel zu sagen. Mich sehr gut im Auto gefühlt, wie eigentlich über das gesamte Wochenende. Und ja, Olli hat mich dann Turn 13 in die Wand geschickt. Rennen damit natürlich vorbei, Aufhängung gebrochen. Insgesamt natürlich sind wir nicht zufrieden mit dem Wochenende, weil in der Qualifying hatten wir eigentlich alles in unserer Hand und haben dann ein paar Sachen nicht richtig gemacht und haben dann die Performance auf der liegen gelassen einfach, die wir ganz klar dieses Wochenende im Auto hatten. Ich meine, im FP1 haben wir es gezeigt und auch im Rennen habe ich mich sehr gut gefühlt, aber ja, mit einem Qualifying dann so out of position bist und dann im Rennen halt mitten im Getümmel, hast du ja gesehen, was in dem Rennen alles passiert, dann ist es halt eine Lotterie und leider hat heute Formel E zugeschlagen für uns.
Ja, ein sichtlich ernüchterter Maximilian Günther, den wir dort gehört haben, Tobi. Für DS, du hast schon angesprochen, ein Wochenende, was man jetzt nicht unbedingt in die Bücher, in deren Geschichte reinschreiben möchte. Das war alles andere als gut. Deshalb Maximilian Günther kann da wahrscheinlich auch nicht viel mehr dazu sagen oder wird wahrscheinlich Jakarta jetzt in diesem Jahr nicht unbedingt in seine Erinnerungsalben hineinschreiben.
Zumindest nicht, was das Ergebnis angeht. Ich meine, die Pace war ja da. Im ersten freien Training ist er schnellster gewesen. Ich hatte eine Statistik gesehen, von 9 aufeinanderfolgenden Sessions in Jakarta hat er 8 gewonnen. Vor 2 Jahren, als zum letzten Mal in Jakarta gefahren worden ist, war er schnellster in allen 3 freien Trainings, schnellster in beiden Qualifyings, hatte beide Pole Positions geholt, hat ein Rennen als Dritter und ein Rennen als Sieger beendet. Von daher eigentlich ein gutes Pflaster Jakarta für Max Günther, aber in dem Fall konnte er tatsächlich relativ wenig dazu. An der Stelle möchte ich aber dann nochmal auf die beiden Kollisionen eingehen. In beiden Fällen haben die Rennkommissare 5 Strafsekunden ausgesprochen. Sowohl für Jean-Eric Vergne, der Evans getroffen hat, als auch für Olli Rowland, der Max Günther in die Mauer gedrängt hat. Luca, du bist ja am Wochenende bei einem anderen Rennen gewesen und da gab es auch eine Kollision und eine deutlich härtere Strafe, die da ausgesprochen ist, die am Ende sogar über den Rennsieg entschieden hat. Denkst du, 5 Sekunden sind für so einen Fall, vor allem wenn man das Rennen eines Konkurrenten damit quasi auch schon beendet, eigentlich noch viel zu gnädig?
Ich würde schon sagen, ja, ich meine, was du ansprichst, ist sicherlich die 24 Stunden vom Nürburgring und der Fall Estre gegen den Dörr Aston Martin. Und genau, du hast es angesprochen, es war rennentscheidend. Klar, würde ich jetzt hier nicht für eine Minute 40 Strafe plädieren, weil sonst wäre das wahrscheinlich auch der Renndistanz nicht unbedingt angemessen. Aber 5 Sekunden, du hast es angesprochen, wenn man einen Konkurrenten dadurch dann auch aus dem Rennen wirft, also dass er nicht mehr weiterfahren kann, ist dann doch schon etwas, wo man sagen kann, sehr wenig und sehr, sehr nett von der Rennleitung, kann man fast schon sagen, dass man da noch davon kommt. Also 10 Sekunden mal mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Vielleicht auch was fürs nächste Rennen, das wäre doch mal was. Aber da kann man als Fahrer, der dann die Strafe bekommt, geht man auch nicht zu den Stewards und sagt, hey Mensch, gib mir noch mehr drauf. So fair ist ja leider keiner. Wäre natürlich wünschenswert, aber da muss man vielleicht beim Sportlichen bleiben und sagen, gut, man nimmt einfach das, was man bekommt. Und wenn es 5 Sekunden sind, in dem Fall, ob es jetzt gerechtfertigt sind aus Sicht des Fahrers oder nicht, das ist ja eigentlich relativ egal.
Ich kann nur sagen, ich hätte gern Oliver Rowland zu seiner Meinung über die Strafe befragt, aber Rowland war nicht bei MediaPen anwesend, sodass ich ihn fragen konnte. Warum? Da habe ich keine näheren Informationen drüber. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Nissan im Nachhinein versucht hat, die Strafe in irgendeiner Form nochmal anzufechten oder überprüfen zu lassen, weil man sich davon erhofft hat, dass sie vielleicht zurückgenommen wird mit der Begründung, dass es gar keine Berührung zwischen Roland und Günther gegeben habe. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit das möglicherweise von Erfolg gekrönt worden wäre. Fakt ist, es gab keine entsprechende Notiz, also scheint man tatsächlich da auch nicht offiziell Protest gegen eingelegt zu haben. Von daher, die 5 Sekunden hat Roland bekommen und am Ende hat er das Rennen damit noch auf Platz 10 beendet. Das Rennen nicht beendet haben hingegen beide Maserati-Fahrer. Die haben über viele Meldungen auf ihrem Display geklagt, als ich nachher mit ihnen gesprochen habe, die auf ein Überhitzen der Systeme zurückzuführen waren. Das ging so lange, dass sich bei beiden Fahrzeugen die Batterien abschalten. Bei Jack Hughes passierte das ausgangs der letzten Kurve, eigentlich so ziemlich der beste Punkt, wo das passieren kann. Er konnte auf der Start-Zielgeraden ausrollen und das Auto dann am Ende abstellen. Bei Stoffel Van Dorn hingegen passierte das in der Bremszone vor Kurve 16. Und anders als Hughes konnte er das Auto nicht einfach so abstellen, sondern er schlug tatsächlich ziemlich hart in die Tech-Pro-Barriere ein, blieb bei dem Unfall aber zum Glück unverletzt. Und das war das, was er mir im Nachhinein gesagt hat.
The car had a failure. I think already quite early on I started having a lot of alarms on my dash. Kept reporting them to the team and seemed like, yeah, things were kind of overheating, let's say. I don't know if it was the FPK or the battery or whatever it was, but at some point it failed and I lost the brakes. So had no brakes, big crash, especially kind of a frontal impact like that, you know, was quite big. So I'm just glad I feel okay and just a shame to end it like that here.
Okay, what do you think could have been possible today in the race? If you see the result in the end?
I don't know. Probably P7, P8. I was kind of with Sam when it happened, let's say. So it's hard to judge. Yeah.
Perfect. Thank you very much.
Thank you.
Ziemlich heftiger Unfall, den er da gehabt hat. Warum das Notfallbremssystem, ja, das an den Formel-E-Boliden nachgerüstet wurde, nachdem es in Saison 9 die ersten Unfälle mit ähnlichen Problemen gab. Warum das nicht angesprungen ist, weiß ich allerdings auch nicht. Hätte eigentlich aktiviert werden müssen, um zumindest noch einigermaßen eine Bremswirkung zu haben. Hat bei Van Dorn tatsächlich nicht funktioniert, also ein heftiger Crash, den er da zum Glück unverletzt überstanden hat.
Ja, und dann kommen wir zu unseren Erkenntnissen aus Indonesien und da starten wir gerne rein mit dir, Tobi. Du warst vor Ort und kannst sicherlich auch einiges davon erzählen und vielleicht hast du ja was mit dabei, was ja auch ja man wo in den TV-Bildern nicht direkt so erkennen konnte.
Nee, tatsächlich nicht an der Stelle. Meine Erkenntnis aus Indonesien ist, dass wir jetzt 12 Saisonläufe hatten und nur in einem Rennen von diesen 12 fuhr ein Porsche als erster über die Ziellinie. Und das war weder ein Wagen des Porsche-Werksteams, noch war es ein Andretti-Bolide mit dem neu entwickelten Antrieb für den Gen 3 Evo. Nein, Dan Tickte mit dem alten Porsche-Antrieb von 2023 war der erste Porsche-Fahrer, der auf der Strecke ein Rennen gewonnen hat. Und da muss man sich dann wirklich mal die Frage stellen, warum Porsche vor dieser Saison für mehrere Millionen Euro einen neuen Antrieb entwickelt hat, wenn man mit dem alten doch weiterhin so schnell sein kann, dass man um Podien oder sogar um Siege kämpfen kann. Und bei allem Respekt für Dan Tickte, aber er ist nicht der stärkste Formel-E-Fahrer, der mit Porsche-Antrieb fährt. Wir haben 3 Fahrer, die schon den Formel-E-Titel gewonnen haben. Ja, wir haben Nico Müller. Ich glaube, Dan Tickte ist nicht der stärkste Porsche-Fahrer im Feld. Aber er ist derjenige, der tatsächlich als erster über die Ziellinie gefahren ist und das mit einem alten Antrieb. Von daher stellt sich die Frage, ob die Entwicklung, die Porsche da betrieben hat, tatsächlich so effektiv, so effizient ist, wenn man mit dem alten Antrieb weiterhin da vorne mitfahren kann. Und deine Erkenntnis, Luca?
Es geht so ein bisschen in die andere Richtung, also da gehe ich ja grundsätzlich mit, aber jetzt an dem Wochenende war so ein bisschen mal das, was vielleicht Andretti generell machen könnte über die ganze Saison, nämlich eine gute Pace darstellen. Im Rennen war man ja gut unterwegs, sehr stark sogar unterwegs mit Jack Dennis. Wäre jetzt die Kollision und auch dieses Thema mit der Focus-Yellow-Phase nicht gewesen, dann hätte man das Rennen sicherlich ja auch mit ihm an der Spitze beenden können. Aber Nico Müller war ja zum Glück an der Stelle, hat sich ja aus dem Mittelfeld rauslösen können und dann auf die dritte Gesamtposition sich positioniert. Erstes Podium wieder seit langem, erstes Podium mit dem Team Andretti und sind auch wichtige Punkte für die US-Mannschaft. Deshalb auch Porsche wird sich für dieses Podium auch nochmal in der Herstellerwertung nochmal bedanken, weil das sind wichtige Punkte, die jetzt auch wieder in dieser Meisterschaft dazukommen.
Und es sind nur noch 4 Zeller, die man jetzt Rückstand auf Nissan hat. Nissan, muss man sagen, die haben nicht ganz so gut abgeschlossen dieses Wochenende. Nissan Werksteam nur einen Punkt geholt mit Oliver Rowland auf Platz 10. McLaren hatte immerhin beide Fahrer in den Top 10, aber auch da nicht so viel geholt, wie möglich gewesen wäre. Auch da sind Fehler gemacht worden. Sam Bird hat einmal den Attack Mode verpasst. Taylor Barnard hat einmal beim Aktivieren des Attack Modes einen kleinen Umweg genommen und auch leicht die Mauer berührt an der Stelle. Daher auch ein paar Positionen verloren. Von daher ist es in der Herstellerwertung jetzt wieder richtig, richtig spannend. Und ich glaube, da können wir in den beiden anstehenden Rennwochenenden in Berlin und London uns noch auf einiges gefasst machen.
Und im Teleskop schauen wir auf ein dreckiges zweites freies Training.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute auf das zweite freie Training am Samstagmorgen in Jakarta. Hier war nämlich ein interessantes Phänomen zu beobachten. Das Training begann auf nasser Strecke, die im Laufe der Session immer weiter abtrocknete. Folglich wurden die Rundenzeiten schneller, schneller und schneller, bis sie auf einmal wieder langsamer wurden, obwohl kein neuer Regen nachkam. Fast 4 Sekunden war die Strecke am Ende des Trainings langsamer als gegen Mitte. Ein Phänomen, was einigen im Paddock Rätsel aufgab. Und der Grund hat tatsächlich mit den Besonderheiten der Strecke in Jakarta zu tun, denn der Auslöser war der Dreck, der durch den Regen auf die Strecke gespült wurde. Solange noch genügend Wasser auf der Strecke vorhanden war, haben die Reifen das dreckige Wasser verdrängt und Haftung auf dem nassen Asphalt gehabt. Da das Wasser aber mit zunehmender Dauer jedoch nach und nach verdunstete, bildete sich in der Folge ein Schmierfilm mit jede Menge Dreck auf dem Asphalt, der dafür sorgte, dass die Fahrer extrem viel Grip verloren. Die Formel-E-Reifen sind halt sehr gut bei trockener und feuchter Strecke, nur mittelgut bei nassen Bedingungen, aber bei matschigen Strecken sind sie eine absolute Katastrophe. Eine Lösung für die Thematik gibt es aber leider nicht, zumal man in Jakarta, die Stadt liegt zum Großteil unterhalb des Meeresspiegels, auch kaum die Möglichkeit hat, Drainagen zu errichten, damit Wasser und Dreck tatsächlich abfließen können. Luca, nach dem freien Training sahen die Autos so aus, als hätten sie eine Wertungsprüfung der Rallye-Weltmeisterschaft auf Matsch und Schotter absolviert. Der Rennanzug von Nico Müller war nach dem Rennen auch nur noch an den Stellen weiß, wo die Sicherheitsgurte und das Handsystem waren und den Dreck abgehalten haben, den die anderen Autos aufgewirbelt und auf Nico Müller geschleudert haben. Ist das für eine Formel-Weltmeisterschaft angemessen?
Du hast es angesprochen, Hankook ja auch in der WRC mit dabei. Also von daher hätten sie mal vielleicht ein paar Schotter- und Matschreifen liefern können. Nein, Spaß beiseite, aber dieser Staub und dieser Dreck, das hat man ja auch so ein wenig beim Start gesehen. Das ist schon sehr, sehr heftig. Und dass man da vielleicht eine Lösung findet, dass man da vielleicht mal mit Kehrfahrzeugen drüber fährt oder ein bisschen die Strecke, ja, weiß was ich, sauber macht im Vorhinein. Klar, mit dem Regen vorher schwierig, aber dass man da vielleicht nicht eine Lösung parat hatte, zumindest zum Rennen hin, dass das wieder was besser wird, weil es war schon wenn man die Bilder auch vom Start gesehen hat oder generell vom Rennen, war es ja sehr extrem. Also denkt man, da ist man wirklich vorher einer mit so einem Rallye-Auto oder mit so einem Dakar-Auto drüber gefahren und hat da mal eben seine letzten Spuren verteilt. Deswegen, da muss auf jeden Fall fürs nächste Mal, wenn man nochmal nach Indonesien fahren sollte und das nochmal so passiert mit der Formel E, da muss dann eine Lösung gefunden werden. Und ich denke mal, das wird man eruieren, wie man das nächste Mal handelt oder wie siehst du das?
Ich denke, das wird man auf dem Schirm haben. Ich wollte da auch mal, wenn ich die Gelegenheit bekomme, in Berlin bei einem Verantwortlichen der Formel E mal nachfragen, ob das denn für eine eventuelle Wiederholung des Rennens in Jakarta vorgesehen ist, da 2-3 Kehrfahrzeuge zu besorgen im Vorfeld, sodass die Strecke einigermaßen sauber ist, weil so ergibt es wenig Sinn, finde ich. Und wie gesagt, die Autos sahen insbesondere nach dem zweiten freien Training echt schlimm aus.
Schlimm hingegen sind nicht unsere Sieger und Verlierer des Wochenendes und da beginnt natürlich wieder Tobi und du hast zwei rausgepickt, die unterschiedlicher sicher nicht sein können, aber die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat.
Genau, der Sieger des Wochenendes ist für mich insbesondere mit Blick auf die Gesamtwertung Oliver Rowland. Ja, er hat eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen, weil er Max Günther in die Mauer geschickt hat. Ja, er hat das Rennen nur auf Platz 10 beendet. Aber nichtsdestotrotz, damit ist ihm gelungen, seinen Vorsprung in der Fahrerwertung um einen weiteren Punkt auszubauen. Da muss man sagen, absolute Schadensbegrenzung hat absolut davon profitiert, dass Pascal Wehrlein beispielsweise ganz ohne Punkte geblieben ist. Dass Taylor Barnard, der auf WM-Platz 4 lag und liegt, mit Startplatz 2 auch eine sehr gute Ausgangssituation hatte, aber im Rennen dann zur Abwechslung mal nicht so abgeliefert hat, wie er das sonst die Saison gemacht hat. Am Ende bleibt zu konstatieren, Oliver Rowland baut seinen Vorsprung sogar noch aus, ist jetzt noch ein bisschen näher dran am Formel-E-Titel als vor Jakarta, wo das eigentlich ja schon so gut wie sicher war, dass er Weltmeister wird. Und ich habe jetzt in Jakarta nichts mitgenommen, was mich daran zweifeln lässt, dass er es vielleicht sogar in Berlin schaffen wird, den Titel einzutüten. Der Verlierer des Wochenendes kann für mich kein anderer Fahrer sein als derjenige, der das gesamte Wochenende dominiert hat, aber am Ende nur in Anführungszeichen mit 3 WM-Punkten für die Pole Position nach Hause gegangen ist, Jake Dennis. Mag interessant klingen, dass der Verlierer des Wochenendes mehr Punkte geholt hat als der Sieger des Wochenendes, aber in meinen Augen war das die große Chance für Jake Dennis aus dieser Saison, die absolut nicht dem entspricht, was er an Anspruch hat, nachdem er ja vor 2 Jahren Meister wurde, nachdem er ja auch in der letzten Saison lange um den Titel mitgekämpft hat. Er hätte die Chance gehabt, tatsächlich ein Rennen zu gewinnen. Es wäre auch absolut verdient gewesen, aber aus welchen Gründen noch immer, hat es dann am Ende nicht geklappt. Daher Jake Dennis für mich ein Verlierer des Wochenendes. Und bei dir, Luca, da sehe ich 2 andere Namen.
Ja, ich habe es diesmal wieder ein bisschen offensichtlicher gemacht, nämlich für mich ist es Dan Ticktum. Du hast es zwar gesagt, ja auch schon während der Folge, er ist sicherlich nicht der stärkste Fahrer, auch aus den Porsche-Reihen, die mit Porsche-Antrieb fahren, aber an diesem Rennwochenende war er einfach vielleicht im ersten Moment unterm Radar unterwegs, hat aber dann die Fehler und auch Missgeschicke der anderen ausgenutzt und fuhr damit seinen ersten Sieg in der Formel E ein und das muss man halt ganz klar als Sieger des Wochenendes, zumindest aus meiner Warte her, heraus ersichtlichen. Klar, der zweite Sieger des Rennwochenendes, logischerweise Oliver Rowland, weil wenn du deine Führung ausbaust, da bist du neben dem Rennsieger natürlich auch der Sieger des Wochenendes und für mich der Verlierer des Rennwochenendes ist Nyck de Vries. Das haben wir auch schon von ihm selber gehört, hat sich da einsichtig gezeigt, was das Thema Kollision mit Jack Dennis anging, auch Pech gehabt, klar, mit dem technischen Ausfall. Aber dennoch wäre dann starkes Ergebnis auch aus einer Kraft für Mahindra drin gewesen. Deshalb so ein bisschen der Verlierer. Nicht aufgrund der Technik, dafür kann er absolut gar nichts. Aber seinen eigenen Fehler muss man dann doch schon auf seinem Konto schreiben. Das hat er auch getan. Deswegen ist er mein Verlierer des Wochenendes. Und nun gucken wir beide, Tobi, mal auf das Kick-Tipp-Tipp-Spiel. Und da gibt's auch wieder Sieger und auch einige Verlierer des Wochenendes.
Ja, aber lass uns mal über die Sieger sprechen. Der große Sieger des Wochenendes ist nämlich Willi WH. Der hat seinen ersten Tagessieg in dieser Saison geholt und damit seinen 2. Platz im Gesamtklassement gefestigt. Es führt nach wie vor der Luca, also nicht du, sondern ein anderer Luca. 3. ist jetzt der Ricardo, der unser Tippspiel auch organisiert. Lass uns mal einen kurzen Blick auf die Redaktion werfen. Timo hält nach wie vor Platz 8 und ist damit Redaktionsbester. Trotz einem fehlenden Qualifying-Tipp von mir habe ich mich auf Platz 14 nach vorne geschoben. Tim liegt auf Platz 21 und Luca, du hast dich auch ein bisschen nach vorne schieben können, bis jetzt auf Platz 23. Liebe Hörerinnen und Hörer, mitmachen könnt ihr alle. Geht einfach auf www.kicktipp.de/Formel E. Gebt eure Stimmen ab, tippt, wer gut abschneidet, habt Spaß und wenn ihr besonders gut tippt, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Und ihr könnt eigentlich direkt mal ein neues Fenster auch weiterhin aufmachen, wenn ihr das nicht schon getan habt, nämlich auf Social Media, nämlich die Accounts von eformel.de zu folgen. Das macht ihr einfach auf eformel.de und da gibt's die Hinweise zur Social Media, Instagram, YouTube, gerade jetzt auch zum Thema den Rennwochenenden, viele Videos dazu zu finden. Deshalb lohnt es sich, da reinzuklicken. Und wenn ihr einmal auf eformel.de unterwegs seid und euch die neuesten News und auch die neuesten Statistikartikel auch zum Wochenende reinzieht, dann findet ihr auch so ein Banner, was dann heißt, Ticketverkauf Berlin oder dass man Tickets zum Berlin E-Prix kaufen kann. Tobi, was ist damit nochmal gemeint?
Ja, 2 Wochen sind es noch, dann steht der Berlin E-Prix an, also 2,5 Wochen genauer gesagt. Von daher, wenn ihr dabei sein wollt, ihr habt die einmalige Gelegenheit, die 11. Formel E-Saison in Deutschland zu erleben, dann klickt auf den Werbebanner auf eformel.de. Im rechten Bereich der Seite oder wenn ihr auf einem Mobilgerät unterwegs seid, müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Da ein großes Werbebanner, Ticketverkauf Berlin, einfach draufklicken. Ihr werdet weitergeleitet und könnt da euch die Tickets für den Berlin E-Prix am 12. und 13. Juli sichern.
Genau, lang ist es zum Glück nicht mehr hin. Und lange ist es auch nicht mehr hin, wenn ihr sagt, oh, diesen Podcast finde ich so gut, ich abonniere und bewerte den mit 5 Sternen, wenn es euch am besten gefällt auf euren Podcatchern der Wahl. Also wenn ihr auf Spotify oder zum Beispiel auch auf Apple Podcast unterwegs seid, wenn ihr da bewerten wollt und auch könnt und das auch macht, dann freuen wir uns sehr gerne natürlich mit 5 Sternen. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Das war wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Sehr, sehr viel passiert in Indonesien und dafür bedanke ich mich erstmal fürs dabei sein, Tobi, die Reisestrapazen gut überstanden und locker frisch durch diese Podcast-Folge gegleitet.
Ja, ich denke auch. Meine Stimme ist zwar immer noch ein bisschen angegriffen, dank der sehr, sehr stark eingestellten Klimaanlagen, aber ich denke, ich konnte einiges mitbringen, auch für euch aus Indonesien. Von daher habe ich die Strapazen auch gerne auf mich genommen.
Danke dafür, Tobi. Und natürlich sind wir beim nächsten Mal wieder dabei. Dann blicken wir auch in Richtung Berlin, aber haben da nochmal einiges für euch auch nochmal parat. Deswegen lohnt es sich beim nächsten Mal wieder dabei zu sein hier im E-Pod von eformel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.